Jeder verdrängt irgendwas, wozu er keine Lust hat. Sei es von der Steuererklärung bis zur Vorsorgeuntersuchung, Patientenvollmächte. Ich habe eine ganz lange Liste, wo damit sich jeder irgendwo wiederfinden und ertappen, wo er sagt, ja, das schiebe ich auch schon lange vor mir her.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Könke und ich bin Host in diesem Podcast der Hannoversche. Ich freue mich, die Gelegenheit zu nutzen, hier mit verschiedenen Expertinnen zu sprechen. Dabei geht es uns darum, komplexe Versicherungsthemen einfach zu klären, damit das jetzt, dieser Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt, gesichert ist. Heute darf ich wieder einen Experten aus unserem Haus im Studiogespräch begrüßen. Und zwar zu einem Thema, bei dem sich wahrscheinlich viele Zuhörende wiedererkennen werden. Wir sprechen über die psychologischen Hürden bei Entscheidungen, wie unter anderem eben auch dem Abschluss einer Versicherung. Mikro an für Alexander Steiner. Auf unser heutiges Gespräch freue ich mich ganz besonders hier bei Lebenswert, das jetzt versichern, und bin auch besonders gespannt, denn wir wollen uns heute mit den psychologischen Barrieren beschäftigen, die Kunden im Vorfeld eines Versicherungsabschlusses bewegen. Dazu ist hier an meiner Seite heute im Gespräch mein lieber Kollege Alexander Steiner, liebevoll kollegial Alex genannt. Hallo Alex, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Alex, du bist, Achtung, Consumer Insight Manager bei uns im Haus. Kannst du bitte erklären, was du da machst? Was ist dein Job hier bei uns?
Also ja, ich bezeichne mich auch gerne als der Kundenversteher oder Kundenanwalt. Ich versuche, die Stimme des Kunden ins Unternehmen zu bringen. Und das denke ich mir nicht selber aus, dass ich sage, was ich meine, was die Kunden denken. Ich frage sie einfach direkt, was ich denke, ist immer das Einfachste. Ich frage sie direkt, dafür führe ich Marktforschungsstudien durch, Online-Befragungen, führe aber auch tiefen Interviews, Gespräche mit ihnen durch und frage einfach, was die Konsumenten bewegt, was sie davon abhält, was wir besser machen können, damit sie auch vollkommen zufrieden mit uns sind.
Ja, du hast es beschrieben, du bist für Umfragen zuständig, auch für Tiefeninterviews. Du führst also diese Gespräche mit den Kunden auch selber und hast deswegen eine sehr, sehr gute Sichtweise auf das, was Kunden im Vorfeld mit der Beschäftigung einer solchen Versicherung bewegt. Wenn wir jetzt über uns sprechen hier, dann geht es ja speziell um das Thema Lebensrisiken, also beziehungsweise die Absicherung von Lebensrisiken. Gibt es aus deiner Erfahrung typische Verhaltensweisen von Kunden oder potenziellen Kunden im Vorfeld solcher Themen?
Ja, also es gibt da ein sehr einfaches Modell. Das kennt man vielleicht auch aus der Literatur. Es gibt es auch schon ein bisschen länger. Das definiert einmal so ein inneres Kind, was wir in uns tragen, was schon seit Geburt da ist. Es repräsentiert die Emotion, das Unbewusste, wozu ich Lust habe, Präferenzen. Und dann gibt es noch den Erwachsenen. Das ist so, das wieder repräsentiert so den rationalen Teil, der sich auch mit diesem Thema Versicherung oder vernünftigen Sachen beschäftigt. Man muss sich das so vorstellen, wie eine Situation man so kennt, wenn man vielleicht selber Elternteil ist, da ist ein kleines Kind und da ist ein Erwachsener und der Erwachsene versucht diesem Kind zu erklären, warum es das und das jetzt machen soll. Das Kind lebt so im Jetzt, ist so sehr impulsiv, ist auf das aus, was ihm gerade Spaß macht, möchte das essen, was ihm gerade schmeckt, auch nicht das Gesunde unbedingt oder will irgendwo draufklettern, weil das gerade so spannend ist und der Erwachsene sagt, du musst aber aufpassen, du musst ja gesund essen, da fällst du runter. Das kennt man, glaube ich, so als Familienvater, Familienmutter, sehr gut, diese Situation. So ein bisschen ist das auch bei der Versicherung. Es ist irgendwie was unseren Inneren eigentlich jetzt nicht so, ja, so gefällt. Man sagt, habe ich eigentlich keine Lust zu, das jetzt zu machen. Das ist sowas Vernünftiges. Und der Erwachsene sagt aber, du musst es aber machen. Das ist wichtig, es ist sinnvoll. Es ist aber, eine Versicherung ist irgendwie was, ein Vernunftprodukt, so. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Lustprodukt. Und das ist einfach das Schwierige. Deswegen gibt auch mal diesen Konflikt und verdrängt man das auch und sagt so, ja, ich weiß, ich muss das machen. Das steht so auf meiner To-Do-Liste zum Abhaken. Ich mach das auch noch. Es ist so, der Erwachsene sagt dem Kind, du musst das Zimmer aufräumen. Ja, Papa, mach ich ja noch. Mach ich nachher. So. Und dann guckt man zwei Tage später rein, ist immer noch so wie vorher. Also, das ist so, man schiebt das so ein bisschen weg, verdrängt das und das ist normal, das machen wir alle Menschen so. Jeder verdrängt irgendwas, wozu er keine Lust hat, sei es von der Steuererklärung bis zur Vorsorgeuntersuchung, Patientenvollmächte. Ich habe eine ganz lange Liste, wo damit sich jeder irgendwo wiederfinden und ertappen, wo er sagt, ja, das schiebe ich auch schon lange vor mir her.
Ja, das ist verständlich. Du hast jetzt das mit einem Kind verglichen. Ist es denn so, dass wir dann dazu neigen, in diesen Situationen so eine Kinderebene einzunehmen dann quasi? Also dass wir wie so ein bisschen trotzig reagieren und sagen, nee, das sind Themen, die will ich eigentlich am liebsten verdrängen und damit möchte ich mich gar nicht so intensiv befassen?
Ja, es ist so, es ist eben so ein bisschen eher so eine Unlust. Das ist entweder kein Lustgewinn, wenn ich mich mit Versicherung beschäftige. Da gibt's ja noch so viele Sachen, wie gesagt, mit dieser Steuererklärung oder so, da habe ich ja auch irgendwie keine Lust zu. Es ist dann eher so, dass man sich dann das so ein bisschen vor sich her schiebt. Das ist auch so, wenn ich dann zum Beispiel zum Zahnarzt muss, weil ich merke, mein Zahn tut ein bisschen weh, ich erstmal sage, ach, ist nicht so schlimm, mache ich erstmal nicht. Vom Kopf her weiß ich das, dass es sinnvoll wäre. Irgendwann mache ich das dann auch, aber es ist meistens ein langer Weg dahin und meistens ist es schon, dass ich ein paar Mal genervt war und dachte, ach ja, stimmt, ich muss das ja machen, dass man sagt, ich mache es jetzt irgendwann oder dass es eigentlich vielleicht irgendein Ereignis im Umfeld gab. So, das ist dann auch nochmal so ein Auslöser, dass ich merke, ja, mein Gott, das wäre schon sinnvoll, das zu machen. Und das ist besonders im jungen Jahren, wenn man noch sehr jung ist, hat man auch nicht so dieses Gefühl dieser eigenen Vergänglichkeit, sondern man denkt noch so, ja gut, ich bin jung, was soll mir passieren? Das habe ich ganz oft bei diesen Berufsunfähigkeitsversicherungen, wenn ich mit Studenten gesprochen habe, die sagen, gut, dann mache ich eben was anderes, wenn mir was passieren sollte. Mhm. Und dieses Bewusstsein, dass es vielleicht alles mal ganz anders kommen könnte, das ist irgendwie eher so ein Prozess, der so mit den Älterwerden auch mit den Kindern bekommen. Ganz wichtiger Prozess auch nochmal ist, zu sagen, okay, da kann auch was passieren, da muss ich mich mal drum kümmern, dass ich auch merke, in meinem Umfeld passieren irgendwelche schlimme Ereignisse, dass ich merke, oh Gott, das könnte mir ja auch passieren. So. Und dann wird auch diese Dringlichkeit und auch dieser Wunsch, da kommt auch so eine gewisse Angst und Sorge dazu, die so latent immer dann da ist, aber auch mal ein bisschen stärker werden kann. Und dann werden dann Leute doch dazu geneigt, sich damit zu beschäftigen.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Auslöser sozusagen. Also deswegen nochmal die Frage. Also ich habe da jetzt rausgehört, dass Menschen dann immer anfangen, darüber nachzudenken, wenn beispielsweise in ihrem näheren Umfeld ein Ereignis vorgekommen ist, was sie zum Nachdenken gebracht hat, wo sie wirklich sagen, na, da möchte ich jetzt gerne selber vorsorgen, dass mir das möglichst nicht passiert, beziehungsweise dass ich dann finanziell abgesichert bin vor diesen Risiken. Also wir sprechen da wirklich ja explizit von der Berufsunfähigkeit oder vom Tod im Fall der Risikolebensversicherung. Insofern, das sind natürlich unangenehme Themen, man denkt nicht gerne darüber nach, aber wenn man diese Szenarien in seinem engsten Umfeld, bei der Familie oder im engeren Freundeskreis beobachtet hat, dann ist man wahrscheinlich sensibilisierter und möchte das für sich klären zum rechtzeitigen Zeitpunkt, oder?
Genau, dieser Faktor dieser Plötzlichkeit, so, weil oft ist man dann auch überrascht, was dann so auch passieren kann und desto näher dran das dann ist, also wenn das, ich sag mal, vom Freund, die Schwester, die Mutter, die Freundin dann ist das irgendwie noch was weit weg ist, aber wenn mich das auch emotional ein bisschen mehr berührt, weil das vielleicht eine Person ist, die mir ein bisschen näher steht, dann geht mir das auch näher. Dieses Ereignis und im jungen Jahren hat man einfach noch nicht diese Ereignisse gehabt, aber wenn man so, ich bin jetzt ja auch keine 20 mehr und dann ein gewisses Alter dann auch hat, dann kommen diese Ereignisse einfach mit sich und man wird auch ein bisschen, ich glaube, man wird auch ein bisschen sensibler mit sich selbst auch. Es wirkt so ein Reifeprozess und man ist dann auch eher bereit zu sagen, okay, ich muss jetzt auch, habe auch Kinder, so ich selber auch zum Beispiel, dass ich doch sage, okay, ich muss da auch Verantwortung übernehmen und lebe auch einfach ein bisschen anders. Also es ist, man ist nicht mehr ganz so unbeschwert, sage ich mal.
Genau, der Reifeprozess bringt so eine gewisse Verantwortung mit sich. Die Verantwortung auch für eben den finanziellen Part. Ja. Gibt es Unterschiede in den Verhaltensweisen bezogen auf die unterschiedlichen Vorsorgelösungen oder Produkte? Also verhalten sich Menschen beispielsweise anders, wenn sie sich mit einer Risikolebensversicherung beschäftigen, als bei der Berufsunfähigkeitsversicherung?
Ja, also generell muss man ja sagen, dass dieses Thema Versicherung, also dass man es den Konsumenten und Konsumentinnen auch nicht gerade einfach macht, das ist ja auch ein schwieriges Thema. Dann fangen sie an, sich damit zu beschäftigen. Bei der Risikoleben ist es noch relativ einfach, weil der Leistungsfall, also wenn ich versterbe, bekomme meine Hinterbliebenen das Geld, ist noch relativ einfach, aber es ist eben auch kein Joghurt kaufen. Also wenn ich jetzt einen Joghurt kaufe und treffe mal eine Fehlentscheidung und sage, okay, ich habe was, den Joghurtbecher habe ich in der Hand, kann ihn anfassen, kann ihn irgendwie spüren, kann lesen, was drin ist. Bei so einer Versicherung, das ist natürlich für den Verbraucher auch wirklich schwer. Er kann nicht nachvollziehen, ist das jetzt das Richtige gewesen? Er muss Vertrauen in die Versicherung haben, dass sie auch wirklich im Leistungsfall bezahlt und wird es eventuell auch nie überprüfen können. Also wenn ich zum Beispiel die Konsumenten Konsumenten frage, Konsumentinnen, ob sie zufrieden mit uns sind, dann sagen alle, kann ich erst sagen, wenn der Leistungsfall da war, weil das ist ja das, wofür ich das abgeschlossen habe. Und bei der Risikodienstsicherung ist es einfacher, wie gesagt, weil der Leistungsfall klarer ist. Bei der Berufsunfähigkeit ist es ein bisschen schwieriger, weil da gibt es auch noch mehr Tarife, noch mehr Varianten. Jeder Versicherer macht es ein bisschen anders. Oft hat dann auch der gleiche Baustein bei jedem Versicherer ein bisschen anderen Namen. Und dass Leute erstmal anfangen zu gucken, ich gucke mal nach einer Berufsunfähigkeit und dann feststellen, oh Gott, das ist ja doch ein komplexes Thema. Und es dann auch erstmal zur Seite legen und sagen, ja gut, das mache ich dann nochmal. Also finde ich einfach nur verständlich. Also ja. Das kennt, glaube ich, jeder von uns, dass er mal so Themen sagte, ich mache das mal schnell und dann merkt, oh Gott, ganz so trivial ist das dann ja doch nicht. Mhm. Da muss ich mir das mal genauer angucken. Und es ist auch wirklich kein Spaß, sich das alles anzugucken. Da muss man schon, es gibt auch Leute, die gucken sich auch gerne juristische Texte und Steuererklärungen an. Es sind aber eher die wenigsten. Und bei Versicherungen ist es leider auch der Fall. Und wie gesagt, bei Berufsunfähigkeit ist einfach schwieriger, diesen Leistungsfall zu greifen. Mhm, so, weil der zahlt ja auch in der Lebenswahl. Das ist einfach, medial ist das ja manchmal auch etwas schwierig aufbereitet. Und das kommt dann auch nochmal mit dazu, dass das Vertrauen dann leider nicht so gesetzt ist, wie es dann ist.
Mhm. Ja, das stimmt. Man denkt natürlich dann immer, jeder sollte doch eigentlich ein Interesse daran haben, ein finanziell relativ hohes Risiko abzusichern für sich und seine Angehörigen. Du hast das immer so schön geprägt mit dem Begriff Anti-Lotterie. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Das war im Prinzip das, was du gerade gesagt hast.
Ja, also ich finde es mal so ganz spannend, weil die Versicherung hat ja auch einfach einen negativen Touch. Ob das, woher das nun kommt, ich meine, das ist einfach so auch gewachsen. Da müssen wir uns stellen. Wir können jetzt nicht den Verbrauchern sagen, du, das ist total falsch. Das ist in den Köpfen so drin. Wir müssen einfach damit umgehen. Wir können die Leute nicht umerziehen, sondern wir müssen es auf die Leute zu bewegen, müssen sagen, wir verstehen eure Bedenken. Es ist aber nicht so, wir machen euch klar, warum das nicht so ist, dass ihr uns vertrauen könnt. Und dieses Anti-Lotterie meinte ich, dass ja viele Menschen spielen Lotto. Ich habe jetzt leider nicht die aktuelle Zahl, die muss ich nochmal nachgucken. Mhm. Es sind auf jeden Fall ein paar Millionen Lottospieler, die jede Woche Lotto spielen, in der Hoffnung, dass sie Geld bekommen. Ihnen geht's aber gut. Und eigentlich ist ja bei einer Versicherung, ich investiere ja auch Geld, aber für den Fall, dass ich Geld bekomme, wenn es mir schlecht geht. Und eigentlich ist das doch der sinnvollere Fall in den Zeiten, wo es mir nicht so gut und schlecht geht, dass ich da finanziell aufgefangen werde. Aber trotzdem hat das immer noch einen anderen Touch. Beim Lottospiel ist das irgendwie noch, habe ich auch einen Verlust des Spieleinsatzes, aber der wird irgendwie nicht so gesehen.
Ja, das ist richtig. Und hier geht es ja wirklich auf jeden Fall um, wie gesagt, ein finanziell großes Risiko, was damit dann abgedeckt ist. Hast du aus deiner persönlichen Erfahrung in den tiefen Interviews, also in den persönlichen längeren Gesprächen, die du mit potenziellen Kunden geführt hast, so Beispiele, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, das war wirklich ein Fall, der war besonders tricky oder das habe ich so noch nie vorher erlebt. Also irgendwas, was dir besonders im Kopf geblieben ist.
Ja, also es gab, glaube ich, so zwei drastische Beispiele, muss ich zugeben. Also wie ich das so sage, man verdrängt das ja ganz gerne. Und ich hatte einen Befragten, der war noch relativ jung, hatte aber wohl eine schwere Krankheit gehabt, war deswegen im Krankenhaus und hat dann wirklich im Krankenhausbett angefangen, sich darüber nachzudenken, dass es doch mal ganz schlau wäre, eine Risikodienstsicherung abzuschließen. Hat dann gegoogelt und hatte geguckt, sich informiert. Gott sei Dank ist dann diese doch schwere Krankheit gut verlaufen, ist wieder rausgekommen aus dem Krankenhaus, alles war wieder gut, alles war wieder wie früher. Die Risikodienstsicherung hat er trotzdem nicht abgeschlossen und hat es dann wieder zur Seite gelegt. Das ist das, was ich sage, wenn diese Dringlichkeit kommt, wenn es nahe kommt, dann ploppt es auf einmal hoch.
Ja, das dann ist so ein bisschen, auch meistens schon fast so spät, ne?
Das ist meistens dann auch so. Das ist so dieses Thema, wenn ich weiß, ich müsste eigentlich ein bisschen mehr Sport machen, ich müsste mich ein bisschen mehr bewegen, ich müsste mich ein bisschen gesunder essen, dann weiß das auch irgendwie jeder so im Hinterkopf, das müsste ich mal machen, aber irgendwie darüber zu gehen, das ist immer so das, wo sich so ein bisschen scheuen, weil es dann doch irgendwie unangenehm ist, unbequem ist und dann bleibt man dann doch in seiner alten Verhaltensweise. Und was noch ein ganz anderes Thema ist, auch so, wie sich auch sowas aufbaut. Ich hatte eine Befragte, die hat, die war mal auf dem Friedhof gewesen und hat dann gesagt, sie hat mal einen Grabstein gesehen von einem Ehepaar, was so im gleichen Alter war wie sie und ihr Mann. Und hat so gedacht, oh mein Gott, das kann mir ja auch passieren. Die sind ja genauso alt wie ich. Was ist denn da passiert? Und dieser Gedanke, der hat sie irgendwie nicht losgelassen. Und das hat sich dann über Monate so aufgebaut, dass sie da immer mehr drüber nachgedacht hat. Und dann ging es so weit, dass sie selbst beim Autofahren dachte, oh Gott, wenn uns jetzt was passiert, was ist dann mit den Kindern? Also es ist irgendwie so dieser, ich sag mal, dieser leicht pochende Schmerz, der immer mehr wird. Mhm. Und dass sie dann gesagt hat, von wegen, ich muss jetzt was machen. Und hat dann doch die Risikodienstsicherung abgeschlossen, damit das Thema, diese Sorge dann auch damit mit vorbei ist.
Ja, jetzt sagst du, die Sorge ist damit dann vorbei. Stellst du fest, oder spiegeln dir das die Kunden wieder, dass sie dann erleichtert sind, wenn sie dann doch alles abgeschlossen haben und das Thema dann erstmal hinter sich lassen können oder ruhen lassen können?
Auf jeden Fall, besonders bei den Leuten, die länger gebraucht haben. Das Problem ist, wenn man immer drüber wieder nachdenkt, das immer wieder hervorholt, ins Bewusstsein drüber nachdenkt, das sollte ich mal tun, jetzt passt es mir gerade nicht. Das ist ja auch Energie oder das belastet mich dann vielleicht auch, immer dieses Thema wieder hochzuholen. Aber dadurch wird es auch irgendwie schwerer. Also ich habe von ganz vielen gehört, die dann gesagt haben, ach, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Die dann wirklich gesagt haben, ich mache das jetzt mal, ich informiere mich bis zum Schluss und mache das Thema jetzt bis ganz zum Ende. Das kennt vielleicht auch jeder von bei anderen Themen, wie gesagt, bei der Steuererklärung oder sonst was, dass er dann meint, ach, das war so anstrengend, es wird so anstrengend, vermeintlich ist es dann aber gar nicht. Und ganz viele sagen nach dem Abschluss, hätte ich das mal vorher gewusst, dass das gar nicht so schlimm ist. So, ja, das ist so, wie man zum Arzt geht und denkt so, oh Gott, das tut jetzt bestimmt weh. Und dann, ach, das hat ja gar nicht weh getan.
Das ist gar nicht so schlimm, genau. Ja. Es gibt, das kenne ich zumindest, eine sogenannte 72-Stunden-Regel. Das heißt immer, wenn du dich mit etwas auseinandersetzt, wenn du anfängst, über etwas nachzudenken oder auch eine Aufgabe vor dir hast, dann solltest du möglichst innerhalb von 72 Stunden in die Aktion treten und dich damit wirklich beschäftigen und daran arbeiten. Kennst du sowas auch?
Kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne auch so andere Sachen, habe ich auch mal versucht, wo man es mal hieß, man soll pro Tag 3 Sachen machen, die einem unangenehm sind. Ja. Habe ich auch mal versucht, aber es ist, wie gesagt, wir sind auch wie Menschen, wir haben unsere Verhaltensweisen. Das Gewohnte ist immer einfacher fürs Gehirn, weil da muss man nicht drüber nachdenken. Das geht so ein bisschen auch in diese Theorie von diesen Daniel Kahneman rein mit System 1 und System 2, langsames und schnelles Denken. Dieses langsame Denken, das ist auch dieses Denken über Versicherung, das ist eben sehr ermüdend, so Entscheidungen treffen. Irgendwie, das ist eben ermüdend so. Und wir sind dann ganz gerne doch in diesen schnellen Denken drin. Gutes Beispiel finde ich auch immer, wenn man zum Beispiel immer die gleiche Autostrecke hat, von der Arbeit bis nach Hause, und man möchte mal einen anderen Weg nehmen. Wenn man nicht bewusst daran nachdenkt, ich muss jetzt einen anderen Weg nehmen, steht man auf einmal vor der Haustür und denkt so, was mache ich hier eigentlich? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Das ist diese Gewohnheit. Ja. Das ist bei den Menschen sehr ausgeprägt.
Autopilot, ja.
Ja, genau. Und dieser Autopilot ist immer ganz oft bei uns dann, ja. Und der sagt dann auch, ich habe da jetzt keine Lust zu.
Jetzt haben wir über den Moment der Erleichterung gesprochen, den ein Kunde empfindet, wenn er dann doch den Abschluss vorgenommen hat und das Thema dann erstmal wieder ad acta legen kann und sich den schönen Dingen des Lebens zuwenden kann. Wann warst du das letzte Mal erleichtert? Kannst du dich an einen Moment der Erleichterung erinnern?
Ehrlich gesagt, also richtig erleichtert, aktuell bin ich wahrscheinlich, wenn wir mit der Podcast-Aufnahme fertig sind. Weil ich rede normalerweise sehr schnell und auch nicht so deutlich, wie auch alle meine Kollegen wissen. Und ich bemühe mich, dass mich jetzt hier jeder verstanden hat.
Guck mal, du hast es sehr schön gemacht. Und das war doch gar nicht so schlimm, oder? Hat es mir getan?
War nicht so schlimm, wie ich immer sage. Davor sieht es immer schlimmer aus. Wenn man jetzt mal drüber ist, dann geht alles.
Ja. Siehst du. Ja. Jetzt sind wir beide ganz erleichtert und froh. Und ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
gerne.
Trotz deiner inneren Widerstände, Alex, dich hierher gesetzt hast, zu mir ins Gespräch.
Ja.
Vielen Dank. Tschüss, Alex.
Tschüss, mach's gut.
So, wer hat sich beim Zuhören gerade wiedererkannt? Ich schätze, der ein oder andere. Nutzt doch diesen Impuls und beschäftigt euch mit mutmaßlich unangenehmen Themen. Ich verspreche, das Gefühl danach ist grandios. Danke fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören, eure Shilou.